Wolf Henrich hat in den 80er Jahren lange an einem Buch geschrieben, von dem ich sage, das war einer der heftigen Hiebe gewesen, die die DDR 89 zum Straucheln brachte. Der vormundschaftliche Staat sezierte die DDR und beschrieb ihre Bürger als unfreie Mündel eines diktatorischen, totalitären Staates mit Geheimpolizei. Das Besondere an dem Buch, Wolf Henrich war damals Mitglied der SED, auch ein Parteisekretär und Anwalt in einer der größten Kanzleien der DDR. Er wusste, was Staatsfeinden passiert. Herr Henrich, an dem Buch hatten Sie 7 Jahre gearbeitet, heimlich. Können Sie sich eigentlich noch erinnern, was Sie damals bewogen hat, die Schreibmaschine rauszuholen?
Ich war ein junger Anwalt. Ich hatte natürlich kaum Illusionen im Hinblick auf das sogenannte politische Strafrecht. Und ich sag jetzt mal, so um 1979, 78, 79 herum, da kam es dann doch zu Ereignissen, die mir nicht mehr gepasst haben oder wo ich nicht mehr mitmachen wollte auch. Da kommt die Verhaftung von Rudolf Barrow, da gibt es das ganze Theater mit Robert Havemann in Grünheide, das passierte ja nun alles unmittelbar nebenan. Havemann wurde durch das Kreisgericht Fürstenwalde zum Beispiel verurteilt, also das war alles präsent.
Aber und das wussten Sie dann, weil Sie auch Rechtsanwalt waren, weil Sie der Rest der DDR...
Das ist richtig. Das wusste ich natürlich ganz genau, weil ich Rechtsanwalt war. Und da kannte man sich. Und die Informationen über zum Beispiel Barrow, die habe ich von Gregor Gysi bekommen. Und der hat ihn ja bekanntermaßen verteidigt.
Aber nun ist es ja ein Unterschied, ob man offen streitet oder ob man sich abends heimlich hinsetzt an die Schreibmaschine.
Das ist ein erheblicher Unterschied. Also dann tatsächlich gegen eine Rechtsnorm ganz offensichtlich zu verstoßen, also bewusst zu sagen, ich schreibe jetzt hier ein Buch, also ich mache ein Manuskript fertig, von dem ich ganz genau weiß, dass die Partei und Staatsmacht das als staatsfeindliche Hetze definieren würde, das ist nochmal eine gänzlich andere Situation, in die man sich dann hineinbegibt.
Wer hat Ihnen damals einfach geholfen? Also können Sie mal Ihr Umfeld so ein bisschen skizzieren?
Ja,
das ist
machen.
Ja nicht ungefährlich.
Also ich habe in meinem Leben immer Glück mit meinen Freunden gehabt. Die haben mich nie im Stich gelassen.
Das heißt, die Staatssicherheit hat es niemals geschafft, in Ihren inneren Zirkel zu dringen?
Nie. Also das ist, es hört sich ja heute so an, als sei immer alles zersetzt gewesen. Aber das stimmt in dem Fall nicht. Also ich kann von mir sagen, das ist nicht gelungen.
Trotzdem waren Sie ja extrem vorsichtig. Also
ja, das,
Durchschläge des Manuskripts sind ja dann irgendwie immer in Flaschen bzw. in Gurkengläsern gesteckt worden und vergraben worden. War das Misstrauen? War das Angst? Vorsicht?
Nee, mit Angst hatte das nichts zu tun. Also ich wusste, mit wem ich es zu tun hatte. Und ich wollte mein Fell auch so teuer wie möglich verkaufen. Also die Naivität, die so manche da hatten, die hatte ich nicht.
Nun hat es ja lange gedauert mit dem Erscheinen des Buches.
Das
also das Manuskript musste außer Landes geschmuggelt werden. Können Sie uns den Krimi nochmal schildern? Weil Gurkenglas ist das eine, aber außer Land
also
bringen.
Auch da war ich wieder sehr vorsichtig. Für mich war von vornherein klar, dass ich 2 Kanäle mir aufbauen oder nutzen würde. Ein Kanal war der, da habe ich das Buch an Katja Havemann geleitet. Ich hatte dann noch einen Kreis, in dem ich mich bewegt habe, in Köpenick. Und in dieser Christengemeinschaft war auch ein Mitglied der ständigen Vertretung in Ostberlin, nämlich Jörg von Stuttnitz, der dann später Botschafter in Moskau geworden ist. Und der hat die Pralinenschachtel, also ich hatte das in so einer Pralinenschachtel dann ganz, zusammengefaltet, damit das möglichst wenig Raum einnimmt, auf dünnem Papier geschrieben. Und der hat dann in einem Gottesdienst der Christengemeinschaft in der Oderberger Straße in Berlin diese Pralinenschachtel entgegengenommen, ist dann wahrscheinlich, oder wie er mir erzählt hat, dann erstmal einfach in die ständige Vertretung gegangen, hat das da in den Panzerschrank gelegt und hat es dann irgendwann nach West-Berlin gebracht. Auf die Weise ist das dann natürlich über die Grenze ganz sicher gekommen.
Also über das diplomatische Gepäck oder wie?
Ja, das war ein diplomatischer Koffer
okay.
dann, der konnte ja nicht.
Aber dieses Manuskript, es lag nun ein Jahr lang in einem Tresor vom Hamburger Rowohlt Verlag. Was ging da Ihnen vor?
Also ich muss wirklich sagen, ich habe hier wie auf heißen Kohlen gesessen. Also man konnte ja nun auch nicht einfach ein Telefon in die Hand nehmen und in Hamburg anrufen und nachfragen, hört mal her, was ist denn da mit meinem Manuskript? Warum dauert denn das so lange? Wir sind dann sogar nach Budapest gefahren, um mal zu telefonieren, so, ne, indem man sich dann nicht so ganz genau ausdrückt, immer so ein bisschen um den heißen Brei herumredet. Aber das hat alles nicht funktioniert. Funktioniert hat es dann wirklich erst, ich habe mich dann bei Katja Habemann sehr darüber beklagt, dass das alles so lange dauert. Und die hat dann ein Treffen mit dem Spiegel-Korrespondenten Ulrich Schwarz verabredet. Und dem gegenüber habe ich mich dann so ein bisschen ausgeheult. Und der sagte, ja gut, also ich fahre doch nächste Woche sowieso nach Hamburg. Und dann spreche ich mal mit dem Michael Naumann, das ist der spätere Staatssekretär, der war damals Leiter des Verlages, und frage den mal, was nun mit diesem Manuskript ist. Der kam dann wieder und sagte, der Naumann sei ganz überrascht gewesen, dass überhaupt im Verlag so ein Manuskript existiert. Aber dann muss ich sagen, ging es auch tatsächlich heute die Boltau und 3 Monate später war das Buch dann auch da. Also Ostern 89.
Das war ganz schön, Holter die Polter.
Ja, ne, das ist dann wirklich sehr schnell gelaufen.
Es ist erschienen, also im Westen, es wurde breit drüber berichtet, in wirklich vielen Nachrichtensendungen, so dass es auch der DDR-Bürger mitgekriegt hat, dass jemand aus der Nomenklatura ein Buch geschrieben hat und das ist im Westen veröffentlicht worden. So, und Sie haben damals mit Gefängnishaft gerechnet.
Also das Ganze war staatsfeindliche Hetze. Und da war natürlich jetzt klar, okay, also werden die einen dann nochmal in Haft nehmen oder nicht? Ich will auf gar keinen Fall mich abschieben lassen, weil dann wäre, so habe ich es jedenfalls damals empfunden, auch eine gewisse Authentizität verloren gegangen. Nicht? Also ich musste dann, hätte auch den Preis bezahlen wollen, eine Abschiebung ist mit mir nicht zu machen. Also 2 Jahre halte ich dann auch schon durch und ist mir die Sache auch wert.
Aber was tatsächlich folgte, also jetzt nicht Gefängnis, das war ja auf den Fuß. Berufsverbot, Parteiausschluss.
Ja.
Was waren das für Tribunale?
Also ich habe ja damit gerechnet, die Kollegen habe ich ja gar nicht so ernst genommen.
Haben die
also,
in die Hand gegeben, haben die in die Augen geguckt?
Wie lief das? Ich glaube, Hand hat man sich nicht mehr gegeben an dem Tag. Man hat dann noch so die letzten Reste, ich sag mal, der Form gewahrt, hat noch gegrüßt und komm rein und kurze wieder raus und Verkündung, fertig, das nannte sich ja Tätigkeitsverbot als Rechtsanwalt. Ne, Berufsverbot nannte sich das gar nicht.
Das Jahr 89 fing für Sie, Herr Henrich, sehr turbulent an. Buchautor, Berufsverbot als Anwalt, Parteiausschluss. Was haben Sie dann eigentlich gemacht dann ab April?
Die Gemeindepfarrer, die haben mir die Kirchentore geöffnet und mich eingeladen, einen Vortrag zu halten.
Ein Vortrag über den vormundschaftlichen Staat?
Über den vormundschaftlichen Staat. Und da habe ich natürlich auch zum Beispiel bemerkt, dass im Grunde genommen bei den Leuten es auch gegärt hat sozusagen. Also die Leute wollten einfach nicht mehr diese vormundschaftlichen Verhältnisse so hinnehmen, wie sie es in der Vergangenheit, jedenfalls mancher von ihnen, getan hatte.
Aber dieses Damoklesschwert der staatsfeindlichen Hetze hing ja
über mir, ja. Aber in gewisser Weise war mir dann nach kurzer Zeit auch klar, also jetzt kommt der 40. Jahrestag, steht vor der Tür und jetzt werden die sich nicht mehr erlauben können, da unmittelbar vor dem 40. Jahrestag mich noch hinter Gittern zu setzen. Ich muss allerdings auch sagen, ich habe mich sehr persönlich darauf vorbereitet. Ich habe zu der Zeit nicht geraucht. Ich habe keinen Tropfen Alkohol getrunken. Ich habe jeden Tag Sport gemacht und habe auch sehr viel meditiert auch zu der Zeit. Also um so ein bisschen mich auch darauf vorzubereiten, auf eventuell Schlimmeres.
Dann haben Sie das neue Forum gegründet mit Bärbel Bohler und mit Katja Habemann, 89 im September.
Ja, da ist die offizielle, am 11. September ist die offizielle Gründung. Aber tatsächlich abgesprochen haben wir das ganze Ostern 89 und zwar auf dem Grundstück von Katja Habemann in Grünheide. Da haben wir uns gewissermaßen in die Hand versprochen. Jeder von uns lädt 10 vertrauensvolle Personen ein. Das war das eine. Also wir wollten ungefähr mit 30 Leuten anfangen. Und vor allem, was auch gesagt wurde, was wir auch gesagt haben, es müssten Leute sein, na, ich sag mal, so wie du und ich.
Aber zu dem Zeitpunkt war ja der Otto-Normalverbraucher, wie Sie sagen, schon auf der Flucht über Ungarn.
Ja, Ja,
über die
das
Prager
hat der
Botschaft.
Sache, ist völlig richtig, was Sie sagen. Das gehört natürlich nun jetzt mit dazu. Der Druck hat sich ab Sommer, kann man sagen. Aber da war der Druck im Kessel, der Überdruck im Kessel, schon so groß, dass die Leute ja hab und gut hier haben stehen lassen und gesagt haben, ab in die Botschaften und wir machen das nicht länger mit. Das hat uns unter Druck gebracht, sodass wir
inwiefern?
Also...
Inwiefern?
Naja, wir mussten jetzt handeln, also wir hatten da auch keine allzu lange Zeit mehr, aber man musste ja nun auch erstmal diese ganzen Leute wirklich zusammenbekommen. Das hört sich heute alles so, ja, ein bisschen billig an, also 10 Freunde. Nicht?
Ja,
mit denen musste man ja nun erstmal sprechen.
Wer hatte Telefon, man Post, muss, weiß ne, man
Telefon,
nicht.
Telefon, das war ja alles schwierig. Die meisten hatten ja gar kein Telefon zur Verfügung. Aber wir wussten auf jeden Fall, dass nach dem Sommerurlaub wir starten mussten. Nicht? Und dann haben wir den 11. September da genommen.
Sie saßen dann für das neue Forum am runden Tisch.
Ja.
Aber Sie haben auch gesagt, der runde Tisch hat überhaupt keine Ahnung gehabt von Politik.
Also... Naja gut, das bezog sich
oder ist
wirklich
es
nicht
eine
nur auf den runden.
Reflexion.
Nee, das bezog sich nicht nur auf den runden Tisch. Man muss natürlich wirklich sagen, ja, also auch unter den sogenannten Bürgerrechtlern waren nur wenige, die tatsächlich eine Vorstellung davon hatten, wie ein Staat funktioniert. Natürlich war Berlin, das wusste doch jeder, ein Tummelplatz für Spione aus aller Herrgottsländern. Also da war so viel Naivität mit dabei auf Seiten der gutwilligen und widerstandsbereiten Kräfte, wie sie sich das wahrscheinlich gar nicht so richtig vorstellen können.